Herzlich willkommen zur Gesundheitssendung. Heute mit der praktischen Ärztin Dr. Roswitha Deibel und einem Thema, das einen auf den ersten Blick vielleicht erstmal schmunzeln oder die Nase rümpfen lässt. In der nächsten Stunde geht es nämlich um die Urindiagnose. Urin, der gelbe Saft als Ratgeber in der Hildegard-Heilkunde. Es begleitet Sie durch diese Sendung Sabine Böhler. Die Harnschau, liebe Zuhörer, galt in der Antike, im Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert als ein wichtiges diagnostisches Mittel im Bereich der Humoralmedizin, also der Säftelehre. Und das beliebteste therapeutische Mittel damals war der Aderlass, auch in der Klosterheilkunde. Deren wohl bekannteste Vertreterin ist Hildegard von Bingen und sie brachte die antike Medizin mit christlichen Elementen und germanischem Heilwissen in Einklang. Für die Mystikerin Hildegard von Bingen waren Körper, Seele und Geist eine untrennbare Einheit. Heute wird die Hildegard-Medizin hauptsächlich als Präventivmedizin eingesetzt und so setzt mein heutiger Gast neben dem Aderlass auch die Harnschau bzw. die Urindiagnose ein, um schwere Erkrankungen wie unter anderem Krebs schon im Vorfeld zu erkennen und vielleicht mit einer Änderung der Lebensführung, wie zum Beispiel Ernährung oder innere Ausgeglichenheit, diesen schweren Erkrankungen vorzubeugen. Ich begrüße jetzt ganz herzlich am Telefon im oberbayerischen Weilheim Frau Dr. Roswitha Deibel. Hallo und grüße Gott.
Ja, grüß Gott. Ein herzliches Grüß Gott bei diesem schönen Wetter.
Das stimmt. Hier bei uns im Süden Deutschlands haben wir gerade einen schönen weiß-blauen Himmel. Ich hoffe, bei Ihnen, liebe Zuhörer, ist das auch so. Wenn nicht, sage ich immer, haben wir die Sonne im Herzen. Frau Dr. Deibel, ich zähle nochmal ein paar Stationen Ihres Lebens auf. Sie sind ja praktische Ärztin. Sie haben 78 in Kassel Abitur gemacht, sind dann nach Göttingen und Heidelberg gegangen, um dort Medizin zu studieren. 1986 war dann Ihre Approbation und dann ein Jahr später haben Sie schon geheiratet und sind auch recht bald Mutter geworden. Und Sie sind jetzt Mutter von 3 Kindern und kurz vor der Geburt Ihres dritten Kindes haben Sie sich entschlossen, im oberbayerischen Weilheim eine Praxis zu eröffnen. Das muss so etwa, habe ich ausgerechnet, 1990 gewesen sein. Stimmen meine Recherchen?
Ja, alles richtig. Ja.
Und Ihnen war es immer wichtig, das haben Sie uns in der letzten Sendung erzählt, wo wir Sie das erste Mal auf Sendung hatten, dass es Ihnen immer wichtig war, Praxis und die Betreuung und Begleitung der Kinder miteinander zu vereinbaren und dass Sie sich dabei auch von Gott leiten lassen. Also morgens, sage ich mal, Praxis und nachmittags halt für die Kinder da sein, wenn sie aus der Schule gekommen sind, aus dem Kindergarten oder ja. Wie ist das heute mit den Kindern? Brauchen Sie sie immer noch oder sind die inzwischen in einem Alter, wo sie ausgeflogen sind?
Ja, das ist so. Also 2 Kinder studieren in Augsburg und eine Tochter ist schon fertige Erzieherin in Konstanz. Also ich bin jetzt seit September plötzlich mit meinem Mann alleine. Allerdings noch Hund und Katze.
Und das war, glaube ich, auch so die Zeit, wo man Sie drauf Radio Horeb aufmerksam gemacht hat und ob Sie nicht mitarbeiten könnten.
Ja.
Das war die Frau Dr. Karlinger, genau, die ja ihre Praxis aufgegeben hat, die österreichische Ärztin.
Genau.
Frau Dr. Deibel, 2004 haben Sie für Ihre allgemeinmedizinische Praxis den Aderlass nach Hildegard von Bingen als Neuheit entdeckt. Warum eigentlich eine Neuheit? Immerhin gibt's ja den Aderlass seit der Antike.
Ja, in unserer Ausbildung kommt das im Prinzip so gut wie gar nicht mehr vor. In der medizinischen universitären Ausbildung lernt man keinen Aderlass mehr. Also das war für mich richtig als Neuland. Auch wie man das praktisch dann durchführen soll mit den ganzen sterilen Bedingungen. Das war schon etwas ganz was Besonderes. Und aufmerksam gemacht hat mich eigentlich mein damaliger Beichtvater, der Dr. Barlock, Pfarrer Barlock. Und er meinte damals so ganz spontan, er kannte mich eigentlich kaum, für sie wäre doch Hildegard Medizin was. Und so bin ich dann eigentlich zu Hildegard gekommen.
Mhm. Jetzt fragt man sich natürlich, warum in den heutigen Ausbildungen der Aderlass nicht gelehrt wird, weil Sie haben schon gute Erfahrungen damit gemacht. Ist es wirklich vielleicht etwas nur für Außenseiterärzte oder für Naturheilkundler?
Ja, ich denke, ein Arzt kann nicht alles, sollte auch nicht alles anbieten, weil die Spezialisierung ist ja nicht falsch. Man sollte sich zwar nicht nur noch spezialisieren und dann den Gesamtüberblick verlieren, aber letztendlich Aderlass braucht Zeit. In den normalen Praxisalltag hineinzubringen, ist sehr schwierig, mache ich selbst auch nicht. Ich habe dann ganz eigene Tage, wo ich dann Aderlass durchführe und dann aber auch nicht parallel meine ganz normale Hausarztpraxis dann führe, sondern wirklich diese 2-3 Tage für den Aderlass reserviere, weil man kann es nicht so nebenbei machen.
Und wie wägen Sie ab, welchem Patienten Sie jetzt auch den Aderlass anbieten? Weil wenn vielleicht der ein oder andere Patient vielleicht noch nie etwas von Klosterheilkunde gehört hat, ihm die Welt zu Hildegard von Bingen vielleicht auch nicht offen steht?
Ja, also prinzipiell muss ich sagen, sind die meisten Leute sehr offen, weil sie suchen ja nach neuen Möglichkeiten. Gerade wenn man jetzt über das Thema Krebs oder Krebsvorsorge oder Nachsorge, wenn jemand schon an Krebs erkrankt ist. Also das sind immer Fragen wie, was kann ich alternativ noch zusätzlich machen? Also da kommen oft die Patienten auf mich zu, weil sie es gehört haben, dass ich eben Alternativmedizin etwas mache. Und dann werden die Fragen gestellt. Aber manchmal sage ich auch von mir aus, das wäre jetzt was für Sie. Ich sehe da bestimmte Anzeichen. Wir sollten vielleicht doch mal einen Aderlass machen. Und die meisten Menschen sind da sehr aufgeschlossen für.
Und der Aderlass ist schon ein therapeutisches Mittel. Und wir wollen heute über ein diagnostisches Mittel sprechen, das in der Antike bis ins Mittelalter, bis ins 18. Jahrhundert noch sehr, sehr wichtig war, nämlich die Urinschau, die Urindiagnose. Und den Urin, das Becherchen, lassen Sie sich geben, haben Sie mir gesagt, wenn ein Patient zum Aderlass kommt. Vielleicht der Unterschied nochmal zwischen dem Therapieverfahren Aderlass und dann dem Diagnoseverfahren Urin.
Ja.
Weil, ich frage deswegen, weil am Blut, am Aderlassblut, das ist ja auch ein Diagnose, zur Diagnose wichtig und gut.
Ja, genau. Wir machen eigentlich meine Therapie steht auf 3 Säulen, kann man so sagen. Einmal ist es der Aderlass, die Aderlassbeschauung, also das Blut nach 24 Stunden anzuschauen und dann abzuwägen, die Risiken und die Krankheitszeichen. Und das zweite ist der Urin. Der wird dann eben zentrifugiert, eigentlich schon schulmedizinisch behandelt, also zentrifugiert unter Mikroskop angeschaut. Und das dritte ist dann, das Blut wird zugleich auch in das Labor geschickt, in mein schulmedizinisches Labor, um dann das Cholesterin und die Harnsäure und das Kreatinin, all diese Blutwerte zu bestimmen. Und aus diesen 3 Säulen, das schaue ich mir dann zusammen an, nehme ich zusammen an die Synthese und daraus kann ich dann ganz gut eigentlich mir ein Bild erstehen lassen, wie es um den Patienten steht. Also was er jetzt insgesamt so vorweist anhand des Labors, anhand des Urins und anhand des Aderlasses.
Und bevor wir darüber sprechen, was Sie dort sehen, halte ich erstmal das für eine wichtige Frage, wenn wir heute darüber besonders sprechen, Urin, der gelbe Saft als Ratgeber in der Hildegard-Heilkunde. Bei wem machen Sie denn Aderlass und dann auch die Urinschau? Was sind so, mit welchen Krankheits- und Beschwerdebildern?
Im Prinzip kann man es bei jedem Patienten machen, auch beim Gesunden, weil wir wollen ja Prävention betreiben. Das heißt, nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, soll man Aderlass und diese Diagnostik machen, eigentlich am besten zwischen 30 und 50 Jahren. Das ist eigentlich eine ganz gute Zeitspanne, wo man schon sehr, sehr viel sehen kann anhand dieser Methoden. Und obwohl die Patienten sich vielleicht noch gar nicht besonders krank fühlen, sie sagen nur, ich bin ein bisschen müde und schlapp, ich bin vielleicht nicht mehr ganz so leistungsfähig oder mich zwickt's da und hier und immer wechselnde Beschwerden, einmal Magen, einmal Darm, einmal Herzrasen und also die ganz untypische Dinge, wo man schulmedizinisch eigentlich nichts Organisches findet. Und das passiert ja meistens so zwischen 30 und 50. Also die sind noch gar nicht richtig erkrankt. Und wenn man da diese Dinge tut, also Aderlass, Urinbeschauung, kann man sehr viel sehen und dann auch verhindern, dass die Krankheiten überhaupt ausbrechen. So kann man das vielleicht am besten sagen. Es sind also gar nicht unbestimmte, jetzt bestimmte Krankheitsbilder, wo man sagt, ja, wenn du Krebs hast, dann musst du unbedingt Aderlass oder so. Sondern es geht eigentlich um Menschen, die auch schon sehr früh spüren, oh, ich bin irgendwie unpässlich, aber keiner findet irgendwas. Da ist es eigentlich ganz spannend zu machen, weil wir da noch alle Fäden in der Hand haben, wo wir im Prinzip das Milieu umstellen können, umlenken und hin wieder zur Gesundheit. Natürlich, wenn jemand Rheuma hat, rheumatoide Arthritis oder schon mal Krebs gehabt hat, dann ist natürlich auch der Aderlass wieder toll, weil sie dadurch auch verhindern können, dass der Krebs sich ausbreitet oder nochmal entsteht, wenn er operativ behandelt worden ist. Oder beim Rheuma kann man natürlich auch versuchen, oder man erreicht es auch, dass es zum Stillstand kommt, dass es nicht weiter Destruktionen im Körper anrichtet.
Also der Aderlass als therapeutisches Mittel zur Prävention und auch zur Therapie. Kommen wir zum Urin. Was sehen Sie denn nun im Urin? Sie haben gesagt, Sie zentrifugieren ihn auch, also Sie bearbeiten ihn auch.
Ja.
Und genau, aber was ja sehr bekannt ist, ist ja erstmal auch die Urinschau. Ja. Vielleicht mag jetzt der ein oder andere etwas Ekel empfinden. Vielleicht vorweg nochmal die Frage, was ist eigentlich Urin?
Ja, genau. Das ist eine ganz spannende Frage und sehr kompliziert. Eigentlich, wo kommt der Urin her? Aus der Niere. Das wissen vielleicht schon noch einige. Also die Niere ist quasi die Quelle des Urins und die Blase, dieses Sammelbecken, könnte man sagen, die Sammelstation. Und die Nieren, die liegen ja in unserem Körper, sind so bohnenförmig und sie liegen rechts und links von der Wirbelsäule. Und man kann sich so ungefähr vorstellen, sie sind 11 Zentimeter lang und so circa 6 Zentimeter breit, eigentlich nicht besonders groß, und 4 Zentimeter dick, also wie so eine dicke Bohne, kann man sagen. Und die produziert den Urin. Aber wo kommt der her? Letztendlich ist der Urin nichts anderes eigentlich als das Blut, nur mit einer anderen Farbe. So könnte man ganz platt sagen. Nämlich, man kann sich ungefähr vorstellen, so circa 300 Mal am Tag geht die gesamte Blutmenge durch die Niere, wird filtriert und Schlackenstoffe ausgeschieden. Und wir haben ja ungefähr 5 bis 7 Liter Blut, kann man sagen. Und das geht 300 Mal am Tag durch die Niere durch und wird also immer wieder gesäubert, gereinigt, so dass das Blut im Prinzip seinen pH-Wert hält. Es soll ja so zwischen 7,3 und 7,4 sein. Also das Blut soll ja auch nicht übersäuert werden. Und das schafft schon mal die Niere, dass das Blut im Prinzip immer seine Reinheit behält. So kann man vielleicht ganz einfach sagen. Und es wird im Prinzip Schlackenstoffe ausgeschieden, dann wird das Säure-Basen-Gleichgewicht gehalten, was ich gerade gesagt habe mit dem pH-Wert. Dann steuert die Niere im Prinzip den Salz- und Wasserhaushalt. Also wir scheiden nicht sehr viel Salz aus, aber man kann sagen, die Niere probiert, wenn es ihr irgendwie gelingt, und meistens gelingt es auch ganz gut, dass sie einfach zu viel Salz auch wieder ausscheidet. Oder Salz- und Wasserhaushalt wird gesteuert. Und natürlich, wenn man sich bedenkt, dass das ganze Blut eigentlich filtriert wird, muss ja alles Gute wieder zurückresorbiert werden. Und das kann die Niere auch wunderbar. Also sie kann die Nährstoffe und die Eiweiße, die der Mensch noch gebrauchen kann, wieder zurückresorbieren in der Niere. Sodass dann letztendlich nur so 1,5 Liter Urin am Tag übrig bleiben, die ausgeschieden werden.
Und was macht manchmal diesen mehr oder weniger wunderbaren Geruch aus?
Ja, das hängt zum Beispiel auch daran, was Sie essen. Das weiß man ja auch vom Spargel. Wenn man Spargel gegessen hat, dass es dann eigentlich einen ganz eigenartigen Geruch hat. Oder auch wenn wir rote Beete essen, dass er sich plötzlich so ein bisschen rötlich der Urin wird. Die Farbe, nochmal vielleicht zur Farbe des Urins, das ist im Prinzip, kommt das auch aus dem Blut. Wir haben ja im Blut das sogenannte Eiweiß, nämlich Hämoglobin, das das Eisenatom trägt und damit ja auch den Sauerstoff im ganzen Körper verbreitet. Und dieses Hämoglobin in den roten Blutkörperchen wird abgebaut zu Bilirubin und zu Urobilibin. Das heißt also, die gelbe Farbe des Urins ist ein Abbauprodukt des Hämoglobins. Und genauso auch das Stercobilin ist ein weiteres Abbauprodukt von dem Hämoglobin. Das macht dann die dunkle Farbe des Kotes aus.
Eigentlich natürliche Ausscheidungssekrete, Flüssigkeiten, doch auch Keimträger, wenn wir krank sind.
Genau. Also Bakterien sind ja immer in unserem Körper. Das gehört zu unserem ganz normalen, auch Pilze gehören zu unserem normalen Milieu, auch im Darm. Das geht hier immer nur um die richtige Balance. Mhm. Es geht nicht um Sterilität, also dass man keine Keime in sich trägt, sondern es geht um die richtige Balance. Und so ist es auch mit dem Urin. Wir werden sicherlich immer etwas Keime haben, aber auch da muss man unterscheiden, wo kommen die, wenn wir ins Becherlein hineinbieseln. Da ist es halt so, dass natürlich auch die Verunreinigungen schon durch die Scheide oder durch die Harnröhre einfach kommen, auch äußerliche Verunreinigungen. Wenn man jetzt wirklich wissen will, ob Bakterien im Urin sind, dann müsste man ganz steril die Blase punktieren und den quasi Urin direkt dort untersuchen. Dann kann man wirklich sagen, das sind die Keime, die auch in der Blase und im Harnwegstrakt vorhanden sind.
Und Blasenpunktion gibt es ja bei bestimmten Krankheitsbildern auch, wird ja auch angewandt. Ja. Aber wir sprechen heute über Urin, den gelben Saft, hier als Ratgeber in der Hildegard-Heilkunde, also Urin, der natürlich ausgeschieden wird. Wie wenden Sie ihn als praktische Ärztin und als Kennerin der Hildegard-Heilkunde, die auch die Heilkunde nach der heiligen Hildegard von Bingen vor knapp 10 Jahren für sich in der Praxis entdeckt hat, wie wenden Sie nun den Urin oder Harn nun an in Ihrer Praxis?
Genau, eigentlich erstmal ganz normal schulmedizinisch, dass man den Urin zentrifugiert und dann unter Mikroskop anschaut. Und dann sieht man bestimmte Zellen. Man sieht die roten Blutkörperchen, wenn normalerweise sollte da kaum was drin sein oder ganz wenig rote Blutkörperchen. Aber wenn der Patient eben krank ist, sieht man dann auch rote Blutkörperchen im Urin. Das zweite und wichtigste sind eigentlich die sogenannten Leukozyten, die weißen Blutkörperchen. Das ist ja unsere Polizei. Das sind die Blutzellen, die eigentlich für unsere Abwehr zuständig sind. Die Polizei, also wenn irgendein Keim, Bakterium, Virus, eigentlich mit den Bakterien hineingeraten in den Körper, dann sind die Leukozyten die eigentlich diese Fremdstoffe wieder eliminieren, also unschädlich machen, so kann man sagen. Und wenn im Urin Leukozyten, also weiße Blutkörperchen, sehr viele vorhanden sind, dann weiß man schon mal zumindest, aha, da ist irgendein entzündlicher Prozess im Gang. Und dann jetzt das Besondere eigentlich ist, dass man diese weißen Blutkörperchen speziell nochmal unter Mikroskop anschaut. Und zwar den Zellkern des weißen Blutkörperchens und auch seine Umrandung, die ganze Zelle. Also man kann dann schauen in den Zellkern, wenn da Veränderungen sind, dass der Zellkern platzt zum Beispiel, das sieht man sehr schön im Mikroskop, dann weiß man schon, oder ist schon eine sehr starke Zerstörung der Zellsubstanz da. Oder wenn diese gesamte Zelle platzt, Da hängen da richtig kleine Bläschen an der Zelle. Man sieht richtig, sie ist kaputt, sie ist zerstört. Und man sieht da so kleine Blasen. Und da weiß man also, das ist sicherlich ein Krebsvorstadium, kann man sagen. Also da muss man zum Beispiel, jetzt wären wir schon bei der Therapie, Wasserlinsenelixier von der Hildegard von Bingen, sehr, sehr wirkungsvoll und natürlich vieles mehr.
Bevor wir da näher drauf eingehen, muss ich doch noch mal nachhaken. Das, was Sie jetzt gesagt haben, kann man das denn nicht auch im Blutbild sehen? Da gibt's doch die Tumormarker, die auch schon anzeigen, wenn ein Krebsgeschehen sich in meinem Körper abspielt.
Genau, das eine ist, das sind zwei paar Sachen. Also das eine ist die Urindiagnostik, das andere ist die Blutdiagnostik, wo ich gesagt habe, das Blut schicke ich dann ins Labor und dann kommen diese schulmedizinischen Bestimmungswerte. Und da wäre einer zum Beispiel der Tumormarker, das sind Eiweiße, besondere pathologische Eiweiße, die je nachdem, man kann dann sogar feststellen, ob das ein Brustkrebs ist oder ein Prostatakrebs oder so, weil dann jeweils andere Eiweiße gebildet werden und die kann man dann als Marker bestimmen. Aber wenn wir diese bestimmen, ist es meistens schon zu spät, dann ist ein wirklich vorhandener Krebs da. Also wir können da nicht mehr sagen, oh Achtung, jetzt müssen wir aber, sondern das können wir eher im Urin. Das ist eigentlich die Prävention. Das
heißt, also noch früher.
Viel, viel früher, ja.
Viel, was heißt viel früher?
Also es wäre jetzt vermessen von mir, da irgendwelche Zeiträume anzugeben. Ja. Aber man kann sagen, wenn man, also im Blut ist noch nichts zu sehen und im Urin können wir schon diese Dinge sehen.
Das ist wirklich bemerkenswert. Also was ich jetzt auch bemerkenswert finde, das ist, wenn ich dann mein Urin, meinen Körper schon verlassen hat, dass dort immer noch Reaktionen stattfinden und dass sie dann vielleicht eine halbe Stunde später oder eine Stunde später sich das immer noch anschauen können oder eine gewisse Zeitspanne und da immer noch auch was passiert.
Ja. Genau, also da, also im Prinzip, man sieht die zerstörten Zellen. Mhm. Also die werden nicht zerstört durch die Bearbeitung sozusagen des Urins, sondern man sieht, man macht es nur sichtbar, dass wir die Möglichkeit haben, unter dem Mikroskop haben wir ja auch heute die Möglichkeiten, hat man früher auch noch nicht gehabt, zu Hildegards Zeiten, hat sie ja so von Würmern, Vermiculi und so Pediculi gesprochen, also so kleinste Mikroorganismen, die eben zum Beispiel auch Krebs hervorrufen können. Das hat man damals noch nicht gesehen. Sie hat das visionär geschaut und wir haben mittlerweile halt in der wissenschaftlichen Medizin immer mehr die Möglichkeiten unter dem Mikroskop oder durchs Labor solche Dinge zu bestimmen. Das ist eigentlich unser Vorteil, dass wir es heute können. Und Hildegard hat halt schon sehr viel eben durch die visionäre Schau beschrieben, was wir heute irgendwo bestätigen können mit der Wissenschaft.
Ja, man nennt auch dieses Frühwarnsignal bei Krebs, nennt man auch die Präkanzerosen.
Ja.
Das ist jetzt das eine, was Sie sehen können, schon vorzeitig im Urin, im zentrifugierten Urin. Was gibt es denn noch, was Sie in der Harndiagnose ablesen können, Frau Dr. Deibel?
Also man kann natürlich auch Kristalle entdecken, dann weiß man schon mal, aha, der Mensch trinkt zu wenig, er bildet Harnsäurekristalle oder Oxalatsteine. Oder
was für Steine? Oxalatsteine? Zeigt das?
Oxalsäure, ne? Also Calciumoxalate, zum Beispiel wenn man zu viel Rhabarber gegessen hat oder auch, das kommt meistens durch das Obst, Steinobst auch, da können wir dann Oxalsäure, sogenannte Calciumoxalatsteine bilden und die sieht man im Mikroskop im Urin. Mhm. Das scheiden wir wieder aus. Oder auch Harnsäuresteine oder eben verschiedene Zylinder kann man sehen.
Sind das die Steine, die irgendwann mal zu groß werden und wehtun?
Ja, man kann dann zum Beispiel einen sogenannten Nierenstein entwickeln. Mhm. Ja, und das sind so Vorstufen, so ganz winzig kleine, die einfach wie so Grieß, kann man sagen, wo noch nicht so ein richtiger Stein zu sehen ist, aber es sind so Vorstufen, wo wir dann auch entsprechend mit der Ernährung auch wieder gegensteuern können. Mhm. Genau. Was können wir noch sehen? Wir können, was ich schon angedeutet habe, man kann rote Blutkörperchen sehen, wenn es zu einer Blutung kommt im Harnwegsbereich, also Niere, Harnleiter, Blase. Das sind ja so die drei Stationen, bis der Urin ausgeschieden wird. Also die Niere kann Störungen haben, also auch Hämangiome oder Zysten oder wir haben Steine und die kleinen Steinchen können Mikroverletzungen setzen im Harnwegstrakt und dann sehen wir rote Blutkörperchen im Urin. Aber auch ganz banal bei Gesunden, wenn wir die Frauenperiode haben, sehen wir auch rote Blutkörperchen im Urin. Oder wenn wir mal, wie ich jetzt, ich habe 5 Tage, war ich auf den Spuren Jakobsweg zu Fuß. Also wenn wir uns sehr lange Märsche vornehmen, dann kann es auch sein, dass im Urin plötzlich rote Blutkörperchen vermehrt sind und das ist harmlos. Also man muss dann auch immer wieder abwägen, ist das jetzt, hat das jetzt eine Bedeutung oder nicht.
Und worauf wir heute in der Sendung ja besonders eingehen möchten, wenn wir über die Harnschau sprechen und sagen, das ist ein guter Ratgeber, gerade auch in der Hildegard-Heilkunde, was man mit diesen Ergebnissen macht, besonders wenn Sie sagen, schon das, es sind Präkanzerosen, also Hinweise auf eine Vorstufe von vielleicht einem Krebs, der sich entwickeln könnte, weil Sie haben dann auch festgestellt, und das sagt auch die Wissenschaft, dass man dem schon dann enorm vorbeugen kann.
Genau. Also, und da sind wir auch wieder voll bei der Hildegard von Bingen. Also, das finde ich immer bemerkenswert, dass sie damals das, die ganzen Zusammenhänge auch schon gesehen hat. Sie spricht auch von Frühwarnsignalen, also in der Vorphase des Krebses, kann man sagen. Da ist noch kein Krebs vorhanden. Aber wenn zum Beispiel Menschen Herzschmerzen haben und man findet überhaupt keine organische Ursache. Oder sie haben ständig Erkältungen, Sinusitis, Bronchitis, ständige Verschleimungen sozusagen. Oder sie haben eine Hepatitis gehabt, also eine Leberentzündung, bis hin zu einer Zirrhose oder Magen-Darm-Beschwerden, Blähungen, Aufstoßen, Sodbrennen, Durchfall im Wechsel mit Verstopfung. Oder eben wandernde Gelenk- oder Muskelschmerzen. Und zwar, wenn alle 5 Symptome zusammen auftreten. Also einzelne Symptome hat jeder von uns. Ja, man hat mal eine Sinusitis oder man hat auch mal Magen-Darm, ein bisschen Blähungen, weil man was Falsches gegessen hat. Das ist jetzt hier nicht gemeint. Sondern wenn man aus allen 5 Organbereichen immer wieder ständiges Beschwerden hat, die ich gerade aufgezählt habe, dann ist zumindest doch der ganze, dass die Balance nicht mehr da. Das können wir doch so sagen. Die Balance ist nicht da, weil der Patient ständig irgendwelche Beschwerden hat. Ja, und nicht alle 3, 4, 5 Monate mal Sodbrennen oder
und,
so etwas.
Und das kommt wirklich auch häufig vor.
Das kommt immer wieder vor, ja. Nur die Patienten werden ja darauf nicht aufmerksam gemacht. Die sehen das immer einzeln, als
natürlich,
einzelne Attacken.
Damit die Mediziner doch wahrscheinlich auch, oder?
Genau. Normalerweise, wir Schulmediziner sehen nie so ganz den ganzen Menschen. Also man sieht immer nur diese Organsysteme. Wir haben ja dann auch Leberspezialisten, also Magen-Darm-Spezialisten, Gastroenterologen nennt man das. Oder wir haben Nierenspezialisten oder wir haben Herzspezialisten. Und deswegen ist ja eigentlich der Allgemeinarzt oder der praktische Arzt so wichtig, weil er von all diesen Fachrichtungen eigentlich die Befunde bekommt für seinen Patienten. Deswegen ist auch wichtig, dass wir immer die Facharztbefunde bekommen, der Hausarzt, sodass wir dann eigentlich einen Überblick bekommen und von dem ganzen Menschen. Und dann sagt man sich, hoppla, jetzt war er beim Herzspezialisten, jetzt war er beim Nierenspezialisten, jetzt die Zähne stimmen nicht, der Zahnarzt. Und all diese Dinge, die sollte der Hausarzt eben dann doch im Blick behalten und daraus seine Schlüsse ziehen. Mhm. Ja, das kann der, da ist der Patient überfordert eigentlich. Mhm. Das wäre eigentlich die wunderschönste Aufgabe des Hausarztes, die ganzen Dinge zu sammeln und im Blick zu behalten. Das kann ja der einzelne Facharzt gar nicht. Ja.
Die Frühwarnsignale hatten Sie gerade aufgezählt. Sie ergänzen, wenn ich was vergessen habe, Sie sagten, Herzbeschwerden können, Herzschmerzen können dabei sein, eine ständige Verschleimung, also im Bronchial-Lungenbereich Beschwerden, dann Leberbeschwerden in Form von Hepatitis, Magen-Darm-Beschwerden und vielleicht sogar wandernde Gelenk- und Muskelschmerzen. All das hat die heilige Hildegard damals schon gesehen als Frühwarnsignale in ihren Visionen.
Nicht zu vergessen, was ich noch vergessen habe, ist eigentlich auch die ständige Angst vor Krebs.
Oh.
Also das ist auch etwas, was uns dann prädisponiert. Wir können sozusagen unsere Gene auf Krebs programmieren, wir selbst. also ich selbst bin auch ein Stück weit, nicht ganz, aber doch ein Stück weit für meine Gesundheit verantwortlich. Wenn ich ständig in einer Angst lebe vor Krebs, dann stelle ich sozusagen auch mein Immunsystem, das ist auch nachgewiesen, auf Sparflamme. Also diese Angst-Schockreaktion lähmen das Immunsystem. Und das dritte oder das letzte, was ich vergessen habe, ist auch letztendlich die Prädisposition. Also wenn wir in unseren Vorfahrenreihen Menschen hatten, die an Krebs erkrankt sind. Das sollte man in das Frühwarnsystem mit hineinnehmen. Das heißt, wenn also meine Mutter, mein Vater, mein Onkel, meine Tante, Oma, Opas, also wenn die auch in irgendeiner Form Krebs hatten, dann sollte man in jedem Fall einen Aderlass machen lassen, ob man gesund ist oder krank, weil wir, und auch die Urindiagnostik, weil wir da nämlich dann schon rechtzeitig was tun können. Das sind so Dinge, wenn also jemand in seinen Vorfahren Krebspatienten hat, dann sollte er auf alle Fälle diese Frühwarnsymptome ganz genau beachten und auch eigentlich, auch wenn er gar keine Symptome hat, sollte er zum Aderlass und zur Urindiagnostik gehen. Dann kann man ihm eigentlich schon sehr frühzeitiger helfen und speziell natürlich auch mit der Ernährung. Da kommen wir vielleicht dann extra nochmal drauf, ja. Also wichtig ist auch unser psychosoziales Umfeld sozusagen, würde ich sagen. Man hat die neuesten Studien über Krebs sagen, 40% ist zurückzuführen auf Ernährung, 40% auf psychosozialen Stress, also Beziehungskrisen, Ehe, Scheidung, Todesfälle, also diese ganzen psychosozialen Bereiche, 40%. Nur 10% Umwelteinflüsse und 10% genetisch, also Vererbung. Mhm. Also daran sehen wir, dass wir sehr wohl was tun können.
Und würden Sie zum psychosozialen Bereich auch die Situation zum Beispiel auf meinem Arbeitsplatz ansehen, wie ich auch mit, wir sagen immer gerne Stresssituationen, ja, wenn ich sehr gefordert bin, einfach sehr viel zu tun habe, ob ich dann schnell Stress empfinde?
Ja. Also, da sind wir ja jetzt auch, wir sind ja hier am Radio Horeb. Es ist also total wichtig, dass wir im Einklang mit dem Schöpfer sind. Also, wir brauchen einfach immer wieder diese Rückbindung zu Gott, der uns auch diese Ruhe, diese innere Ruhe als Geschenk dafür gibt, sozusagen. Wenn ich mit ihm in einer dialogischen Beziehung bin, einfach auch in einer Liebesbeziehung, er ist mein bester Freund, er vermag alles, du vermagst alles, sagt er die Schwester Faustine. Wenn ich in dieser Hingabe bin und Übergabe an den Herrn bin, dann komme ich automatisch in eine Ruhesituation. Auch wenn ich Lobpreis mache oder ein Gebet spreche, sofort spürt man auch, wechselt der Blick von diesem Düster in die Düsternis und von der Angst in die Hoffnung. Und genau das ist das, was wir unbedingt tun sollten, jeden Tag eigentlich, dass wir jeden Tag in diesem Dialog mit Gott, mit Jesus bleiben. Und dann können wir auch an unseren Arbeitsplatz gehen und wir können unseren vielleicht nicht so angenehmen Mitmenschen auch dann irgendwo segnen und sagen, Herr, ich wünsche diesem Gegenüber jetzt wirklich das Gute und hilf mir, mit dieser Situation jetzt richtig umgehen zu können. Also in dieser Ruhe zu bleiben, in diesem inneren Frieden, auch wenn es ringsrum ziemlich turbulent zugeht. Ja, das können wir nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern wir brauchen da wirklich die Stärkung von oben. Also wie gehe ich mit Stress letztlich um? Stress haben wir alle, aber wie nehme ich den wahr? Wie gefährlich nehme ich ihn wahr? Er zermalmt er mich förmlich sozusagen. Das ist aber dann die Folge, weil ich das Gefühl habe, alles hängt von mir ab. Alles muss ich selber tun und leisten. Und ich werde quasi erdrückt von meinem Arbeitsplatz, von dieser vielen Arbeit. Aber deswegen ist es so wichtig zu sehen, es hängt nicht alles von mir ab. Schon, ich tue mein Bestes, aber es gibt da einen Schöpfer, der lenkt alles. Und ich glaube, das ist in dieser Krebsdisposition ganz wichtig, wenn ich schon eine gewisse vielleicht Bereitschaft dazu habe, dass ich das ganz ernst nehme, dass ich da wirklich sehe, ich kann etwas tun, ich kann in den Lobpreis gehen, auch wenn es mir schlecht geht. Ich kann Gott einfach Gott sein lassen. Ich kann ihn, weil er Gott ist, einfach loben und preisen. Und er beschenkt mich dann eigentlich mit der inneren Ruhe oder mit einer gewissen Zufriedenheit. Mhm. Das ist wichtig.
Genau. Jetzt sind wir schon bei der Prävention vielleicht von Krebserkrankungen. Mhm. Sie haben gerade gesagt, dass die Forschung herausgefunden hat, dass bei der Ursachenforschung von Krebs, dass etwa 40% auf die Ernährung zurückzuführen ist, 40% auf mein psychosoziales Umfeld, wozu auch zum Beispiel ständige Stresssituationen gehören, innerer Stress, äußerer Stress, 10% etwa umweltbedingt sind und 10% Gene, und haben uns jetzt da schon auch Möglichkeiten genannt, mit Hilfe auch unseres Glaubens, wie wir vielleicht auch dem sogenannten psychosozialen Stress oder das, was innerlich in uns in Wallung ist, immer wieder in den Griff zu bekommen. Auch gerade Ängste, Lebensängste. Sie sagten auch, eine ständige Angst vor einem Krebs oder vor einer Erkrankung kann ein Frühwarnsymptom sein, dass ich vielleicht auch diese Erkrankung vielleicht tatsächlich anziehe. Frau Dr. Deibel, hier würde ich gerne eine kurze Zäsur machen, dass wir eine Musik hören. Ich freue mich auf das weitere Gespräch mit Ihnen, Frau Dr. Deibel. Ich sag mal, bis gleich.
Ja.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Sabine Böhler. Heute geht es in der Hildegard-Heilkunde. Es geht um die Harnschau. Mein heutiger Gast sagt, der gelbe Safturin ist ein sehr guter Ratgeber, gerade auch in der Hildegard-Heilkunde. Unser Gast ist die Ärztin für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren. Unser Gast ist die praktische Ärztin Dr. Roswitha Deibel aus Weilheim bei München. Und wir haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eingeladen, wie immer hier in der Gesundheitssendung mit Ihren Fragen sich zu beteiligen. Und wenn wir jetzt die Fragen beantworten, dann bekommen Sie auch wichtige Tipps aus der Hildegard-Heilkunde, wie gerade auch vielleicht bei Präkanzerosen, bei Vorstufen von Krebs vorgebeugt werden kann. So, Frau Dr. Deibel, jetzt geht's los mit den Hörern. Die Leitungen sind voll und meiner ersten Hörerin Gudrun Theobald aus Emmering. Grüß Sie, Gott.
Guten Morgen. Ich bedanke mich für die Sendung. Es war jetzt für mich sehr interessant und aufschlussreich. Und dieser Satz, den Sie sagten, Frau Doktor, ja, wie ich mit Stress umgehe, das hat mich jetzt so tief getroffen, weil ich da auch mich angesprochen fühlte. Und Stress ist auch bei mir ein großes Thema und macht mich immer noch krank. Aber ich arbeite mit dem Herrn ganz fleißig daran, dass sich das noch ändert. Meine Frage ist, ich hatte Stress vor einigen Wochen und dieser hat mich immer dann gleich gesundheitlich ganz fest im Griff. Ich habe seit 5 Wochen ununterbrochen einen Scheidenpilz, der mich zum Wahnsinn treibt und es ist sehr schmerzhaft alles.
Und jetzt ist so die Frage, wie man dem entgegenwirken kann, das, wie das auch gesamtheitlich zu sehen ist, gerade auch, wenn das Immunsystem so dermaßen auch in den Keller geht.
Genau, danke.
Ja, genau, das ist eine sehr gute Frage und auch was sehr häufig vorkommt. Wir wissen zum Beispiel, mache ich ja auch eine Stuhldiagnostik oder jetzt in dem Fall Pilzdiagnostik. Wir wissen zum Beispiel, dass wenn wir unter Stress stehen, unser Abwehrsystem total in den Keller geht, also es wird wirklich gelähmt. Und auch der Dr. Pohl hat es, der hat ein mikrobiologisches Labor, er hat auch festgestellt, dass wenn wir zum Beispiel einen Schock oder einen seelischen Wut oder einen Wutausbruch bekommen und ihn öfter, dass auch sehr schnell die Darmflora völlig, die Darmkeime völlig zerstört werden. Nur durch eine seelische Überreaktion. Das war für mich eigentlich auch eine ganz neue Erkenntnis, dass wir eigentlich uns gut ernähren können und dies und jenes alles machen. Und wenn wir aber in diesem psychosozialen Bereich einfach nicht in unserer Mitte sind und wir durch Wutausbrüche, wird ja auch Gallensäure vermehrt produziert und wir kommen in eine Übersäuerung, aber auch der Darm reagiert mit Absterben der normalen Darmflora. Und warum sage ich das jetzt? Darm hat mit Scheide sehr, sehr viel zu tun. Wir haben ja oft eine pathologische, wie soll man sagen, ein Aufsetzen der Darmkeime in die Vagina. Ja, und dann kommt es eben auch zu Entzündungen im vaginalen Bereich, bis hin auch zu Pilzen. Natürlich hängt das auch mit der Ernährung zusammen, wenn ich sehr viel Süßes esse, Heißhunger auf Süßes, produziert oder wie soll man sagen, wir ernähren dadurch den Pilz in uns, wenn wir sehr viel Zucker essen. Ja, weil die Pilze sich davon ernähren. Also Pilze sind normal, auch in der Scheidenbereich eigentlich nicht. Wir müssen erstens dafür sorgen, dass die Darmflora in Ordnung ist. Zweitens müssen wir dafür sorgen, auch das Scheidenmilieu ist wichtig. Also wenn man sich zu viel wäscht mit Seife oder Deos und was da alles gibt, auch das sollte man weglassen.
Also wäre jetzt aber der erste Schritt erstmal auch eine Stuhldiagnose.
Stuhldiagnose
und
wäre
zu
gut.
Schauen, wie das
Verhältnis
der
ist zueinander.
Ist im genau. Stuhl.
Mhm. Genau. Und okay. Das zweite ist eben auch die Vagina nicht so überreizen, also mit wahnsinnig Chemikalien oder so, sondern einfach auch mal ein Sitzbad machen in Tanolakt, Eichenrinde. Und das nächste, was man machen kann, die Pilzinfektion kann man auch behandeln mit Knoblauch. Das klingt zwar jetzt ganz seltsam, aber man kann im Prinzip eine Knoblauchzehe mit einem Bindfaden durch, also quasi eine Stecknadel mit Bindfaden durch und durch die Knoblauchzehe gehen und die in wie so ein Tampon in die Vagina einführen.
Dabei darf man sich nicht wundern, wenn man irgendwann den Geschmack dann auch im Rachen hat und in der Mundhöhle,
ja,
aber
genau.
Das
aber
ist
über Nacht
sehr vorbeugsam.
Ist das ein sehr gutes Mittel.
Ah, danke schön, ja. Das ist ja klasse. Da haben Sie mir schon viel geholfen.
Ja.
Und ich bedanke
Gute.
Mich.
Auf Wiederhören, Frau Theobald. Schöne Grüße nach Emmering bei München. Wir bleiben im Raum München. Dort in Olching ist Frau Heinz am Telefon. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott zusammen. Schönen guten Morgen und danke für den wunderschönen Vortrag auch. Ich habe ein Anliegen an Sie, Frau Dr. Deibel.
Ja.
Also ich habe seit langem immer Magen und Darm, wird immer gespiegelt, alle Jahre oder alle 2 Jahre. Und die Niere habe ich oft Blut im Urin. Diabetiker bin ich, Asthma habe ich, was Sie alle so erzählt haben, da falle ich wahrscheinlich drunter.
Ja.
Was kann man da tun mit mir?
Also Sie haben ja auf mehreren Ebenen sind Sie ja wahrscheinlich jetzt erkrankt. Da können wir natürlich jetzt nicht von Adam nach Eva gehen. Also wir müssen natürlich schauen, was ist die Grunderkrankung? War zuerst der Diabetes zum Beispiel? Diabetes kann man auch sehr, sehr gut unterstützen mit der Dinkelnahrung. Also was ich vielleicht schon öfter mal gesagt habe. Die Dinkelkörner, das Dinkelvollkorn, einfach kochen wie ein Reis, zubereiten wie ein Reis, weich kochen und diese Dinkelkörner im Kühlschrank aufbewahren und immer wieder essen. Also in das normale Essen hineintun, über den Salat streuen, in die Suppe hineintun. Also Dinkel essen. Weil Dinkel, wissen wir, hat ganz viele Inhaltsstoffe. Zum Beispiel das Rhodanit. Das ist also auch ein Stoff, der die Zellmembranen abdichtet und damit auch zum Beispiel die Entstehung von Krebs verhindert oder auch eben die Stoffwechselsituation bei Ihnen erheblich verbessert. Also Dinkel hat Vitamin E, Dinkel hat B2, Vitamin B2, B6, also hat ganz viele Vitamine, sie liegen mit Dinkelkost, und zwar sehr, sehr viel Dinkel, nicht nur Dinkelbrot. Das Dinkelbrot ist eigentlich ganz, ganz unwichtig. Brot mit den Hefen drin ist gar nicht so wichtig, sondern diese vollen Dinkelkörner oder in der Früh das Habermus mit den Dinkelflocken warm gegessen, also oder Flohsamen noch hineintun und dann diese ganzen Gewürze. Bertram ist für einen Diabetiker hervorragend. Bertram ruhig dreimal am Tag einen halben Teelöffel in Wasser reinrühren und das nehmen. Bertram steigert unglaublich die Abwehrreaktion. Und wenn Sie dann chronisch verschleimt sind, ist auch gut, wenn man Rheinfarn, das Pulver, so ein, zwei Messerspitzen in das Essen mitkocht, wohlbemerkt kochen, sonst ist er giftig. Also den muss man mitkochen. Und wenn Sie das über lange Zeit machen, wird die Verschleimung immer etwas besser werden. Also das nur mal, sind so ein paar Sachen, weil sonst müsste ich jetzt vielleicht eine halbe Stunde über Ihr Krankheitsbild sprechen.
Ja, aber mit dem Blut im Urin, das macht mir Sorgen, weil das schon über Jahre immer wieder
festgestellt wird. Ja, das kann ja eine Schädigung im Rahmen des Diabetes sein.
Ja, das hatte ich vorher schon und ich habe auch Zysten in der Niere.
Ja, genau, da haben Sie schon die Antwort. Die, wenn Sie in den Nieren, also es gibt Zystennieren oder Zyste in einer Niere. Das sind zwei verschiedene Krankheiten. Zystennieren sind angeboren, die sind dann durchsetzt mit Zysten. Da ist die ganze Niere durchsetzt mit Zysten. Oder aber Sie haben eine Zyste oder auch vielleicht zwei Zysten in der Niere. Und das kann natürlich die Eris, in der, also die roten Blutkörperchen, verursachen, dann wäre das aber harmlos. Wenn es aber vom Diabetes kommt, dann ist es eine sogenannte Mikroangiopathie. Das heißt, die Niere wird durch den Diabetes angegriffen und dagegen muss man dann schon sehr wohl was tun. Da müssen Sie sich mit dem Hausarzt in Verbindung setzen. Ob das jetzt von den Zysten herkommt oder ob das eine Schädigung von Ihrem Diabetes her ist.
Und vielleicht auch an dieser Stelle, Frau Dr. Deiberl, Sie sind Ärztin, den möchte ich Mut machen, Patienten einfach Fragen zu stellen. Woher kommt mein Blut im Urin? Was könnte ich dagegen machen? Und vielleicht sich auch eins der Standardwerke aus der Klosterheilkunde oder Hildegard-Heilkunde zu Hause auf den Tisch legen, ins Bücherregal und auch immer mal nachlesen, was die heilige Hildegard von Bingen oder die Klosterheilkunde sagt und mit dem Arzt besprechen, was ich parallel zur sogenannten schulmedizinischen Behandlung vielleicht noch selbst dazu beitragen kann. Genau. Alles Gute für Sie, schöne Grüße an Frau Heinz nach Olching. Auf Wiederhören, danke für Ihren Anruf. Im Raum Augsburg haben wir nun Herrn Wundlechner am Telefon. Grüße Gott, Herr Wundlechner.
Grüße Gott. Ja, auch grüß Gott, Frau Dr. Deiberl. Ich habe eine Frage. Also bei mir ist das Kind sozusagen schon ein Stück weit in Brunnen gefallen. Ich habe eine Carzinoiderkrankung, die durch Blut, Lymph und so weiter durch ist, wo wir da starten, sehr zahlreich auch in der Leber sind. Und es ist aber langsam wachsende Sache. Aber so recht helfen kann man wohl nicht. Jetzt bin ich vor einiger Zeit auf die Hildegard-Medizin gestoßen. Und immer wieder mahnen mich aber Ärzte und auch Naturheilkundler, wo ich irgendwo in Kontakt habe, und sagen, bei diesen ganzen Mitteln geht es meistens um einen schnell wachsenden Tumor. Und bei mir, bei so einem langsam wachsenden Krebs, besteht eher sogar die Gefahr, dass ich mit diesen Mitteln irgendwie diesen langsam wachsenden Krebs anheize, zum Beispiel durch man sagt ja zum Beispiel Echinacea oder sowas, soll man nicht nehmen, wenn man irgendwo so eine Autoimmunkrankheit hat. Mhm. Ich selber habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass mir das Pelargoniengewürz zum Beispiel total gut tut. Seitdem ich das nehmen tue, habe ich eigentlich keine wirkliche Erkältung mehr. Mhm. Aber ich mache mir letztendlich ein bisschen die Sorge, weil der Tumor jetzt nicht langsamer wächst, sondern eher intensiver, sage ich jetzt mal, leicht wird oder zumindest nicht stehen bleibt, sondern wächst. Und für mich stellt sich jetzt die Frage, kann ich weiterhin sowas wie das Pelargoniengewürz nehmen oder wirkt es ähnlich wie Echinacea oder das Wasserlinsen oder ich habe auch Anquilan mal eine Zeit lang genommen, oder ist es in diesem Fall, also ich weiß nicht, ob Sie den Tumor überhaupt richtig kennen, also ich erlebe oft, dass die Ärzte sagen, ich habe das einmal gehört, aber ich sage nichts dazu. Ja, wie sehen Sie das?
Ja, Also Sie haben schon richtig erwähnt, dass es auch Mittel gibt, die die Abwehr anregen. Und dann könnte das ja genau den Schuss nach hinten geben, dass man im Prinzip das Tumorwachstum fördert. Aber mit der Hildegard-Medizin ist das nicht so. Also die Hildegard-Medizin ist ja so und so überhaupt nicht aggressiv. Das ist vielleicht mit den homöopathischen Mitteln, also Mistelpräparaten oder sowas kann das sein. Aber mit der Hildegard-Medizin wäre wirklich das oberste Gebot bei Ihnen dreimal im Jahr Aderlass. Das ist ja schon eine Therapie. Also der Aderlass an sich reinigt sie ja immer wieder. Ja, also gerade speziell von der Schwarzgalle, die ja eigentlich die krankmachende Substanz ist. Heute weiß man auch, was Schwarzgalle ist. Das sind eigentlich abgestorbene Leukozyten. Das heißt, diese Leukozyten, die Polizei, also die unsere Abwehr, die wird ja unheimlich angeregt, wenn irgendwelche Entzündungen oder schlechte Zellen, krankhafte Zellen im Körper sind. Dann müssen die ja angeregt werden, damit die, also quasi die Polizei, muss ein Aufgebot machen, damit im Prinzip sehr schnell diese ganzen pathologischen Substanzen aus dem Körper rauskommen. Ja? Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir diese Schlackenstoffe, also diese ganzen Schwarzgalle, Leukozyten, Abfallprodukte immer wieder aus dem Körper hinaus befördern. Und deswegen ist bestimmt dreimal im Jahr bei Ihnen in Ihrem Falle guten Aderlass zu machen. Und dann kann man auch viel, viel, viel individueller auf Sie eingehen. Das kann ich jetzt mit dem Telefon gar nicht. Klar. Weil dann müsste ich jetzt wirklich den Ausgangskrebs wissen. Ist es ein Lymphom, ist es ein Hodgkin?
Dünndarm. Oder? Das ist ja operiert, ein Teil vom Dünndarm.
Ausgangsherd. Ja, okay. Also wir können ganz viel über die Ernährung machen, was ich vorhin schon gesagt habe.
Ich tue mir aber schwer, weil wenn ich in dem Moment, wo ich mit Vollkorn oder so mehr arbeite, dann habe ich praktisch mehr Durchfallproblem.
Genau.
Und das ist also immer bei mir nicht so einfach. Ich habe da mehrere
schon
probiert. Und
passiert Ihnen aber nicht mit Dinkel. Und zwar auch, wenn Sie richtig diese dinkelvollen Körner nehmen, habe ich schon bei Colitis-Patienten eingesetzt, also die wirklich ganz schlimme Darmerkrankung haben, die vertragen das. Auch die Dinkelflocken morgens, das Habermus und ganz wichtig der Bertram für Sie. Nehmen Sie wirklich auch dreimal am Tag Bertram, hochdosiert.
Ja? Also das Pelargonien-Gebezwischung
ist gut, wenn Sie so als Vorbeugung für Erkältungskrankheiten.
Zweimal am Tag zur Prise einfach, also das könnte ich weiterhin machen, oder?
Das können Sie machen, aber wenn Sie relativ stabil sind und keine Erkältung haben, müssen Sie es auch nicht machen. Dann würde ich lieber umsteigen auf Bertram.
Mhm.
Also den dreimal am Tag so einen halben Teelöffel.
Mhm.
Der steigert auch, also der beschützt Sie vor Infektionen. Ja, und ist auch für den Darm wieder ganz, ganz wertvoll. Hat man bei AIDS-Patienten festgestellt, der Dr. Louis van Hecken, der belgische Arzt, der hat in Afrika auch darüber Studien betrieben, bei ganz Schwerstkranken, auch Malaria-Kranken. Also Bertram weckt Tote wieder auf, wie die Hildegard sagt, und das stimmt tatsächlich.
Also zweimal einen halben Teelöffel.
Und dreimal am Tag.
Ja. Und immer zum Essen, oder?
Ja.
Oder ist das egal?
Genau, das ist egal, dreimal am Tag. Und wichtig ist aber wirklich, besorgen sich die Dinkelkörner und essen Sie die oft und viel. Und eben die ganzen Gewürze, Galgan, Bertram, Quendel. Einfach mal so ein bisschen die Hildegard-Kochküche sich zugute.
Gut, dann
danke
ich für Ihren Anruf und von Herzen alles Gute. Auf Wiederhören, Herr Wundlechner.
Wiederhören.
Jetzt hat uns ein weiterer Herr erreicht, den ich herzlich begrüßen darf. Es ist Herr Gerber. Er ruft uns aus dem Raum Erding an, auch bei München. Hallo, grüß Gott.
Ja, grüß Gott, hier ist Gerber, Ja, ich hätte eine Frage an die Frau Doktor. Da war doch einmal ein Bericht von der Hildegard von Bingen. Da ist sie über Augenkrankheiten auch gegangen. Ich glaube, das war wegen Schleiersehen.
Ja.
Können wir Sie da auch Bescheid sagen, Frau Doktor?
Also was haben Sie für ein Problem? Sie sehen Schleier oder haben Sie eine Augenkrankheit?
Ja, es ist eine Augenkrankheit, die Makuladegeneration.
Ah ja. Das ist auch eine Krankheit, die sehr, 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 sehr schwierig zu behandeln ist. Da gibt's eigentlich nicht besonders viel Gutes. Also man versucht zwar auch mit der Akupunktur und was weiß ich, es wird wirklich sehr viel angeboten, aber meistens mit wenig Erfolg. Wichtig ist es, es hat auch was mit einer Durchblutung zu tun, der Netzhautdurchblutung. Aber es ist auch eine genetische Veranlagung, dass die Netzhaut sich ablöst und dadurch man schlechter sieht. Ja, und das ist nicht ein Schleier, der jetzt oberflächlich auf das Auge drauf sich legt, wo Hildegard sagen würde, schau ins grüne Gras, dann wirst du, werden die Tränendrüsen angeregt und dann dein Auge wird klarer. Das hat bei ihnen gar keinen Zweck, weil das nicht äußerlich ist, sondern es hat was mit der Netzhaut zu tun. Und das kann sein, dass es bei ihnen erblich bedingt ist, ja, dass die sich ablöst. Da gibt es ja heute sehr viel Möglichkeiten in der Schulmedizin zu lasern und so weiter. Aber Sie können, was Sie machen können, die Durchblutung einfach fördern. Gehen Sie zum Aderlass. Sie haben sehr wahrscheinlich zu dickflüssiges Blut. Das ist bei Männern ganz besonders häufig. Gehen Sie zum Aderlass. Dadurch werden die Schlackenstoffe entfernt. Das Blut fließt wieder besser, auch in diesen ganz kleinen, feinen Gefäßen der Augenhinterwand, also der Netzhaut. Und dann wird die Fließeigenschaft des Blutes besser. Und das könnte Ihnen sicher ganz gut helfen. Das würde ich machen. Also vielleicht 2-3 Mal im Jahr Aderlass. Dass die Durchblutung der Netzhaut verbessert wird. Und dann gehen ja auch die Schlackenstoffe, werden besser abtransportiert. Da können Sie, über den Aderlass können Sie sicher am allermeisten machen.
Ja, danke schön. Das war eine Frage zur Augenheilkunde. Gut, Frau Fischer aus Berlin, Sie darf ich jetzt herzlich begrüßen. Grüß Gott.
Das ist sehr schön. Vielen Dank. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich habe jetzt nicht den Vortrag gehört, nur leider die letzten Anrufe, aber ich habe mich so ein klein bisschen mit Hildegard-Medizin schon beschäftigt. Ich bin nämlich im Moment in einer schwierigen Situation, habe zwar einen Infekt, aber sehr viele Allergien. Und mein Problem ist, dass ich fast keine Nahrungsmittel mehr vertrage, ohne allergisch oder mit Bauchbeschwerden oder sonst was zu reagieren.
Und heute ist ja unser Thema Urin, der gelbe Saft als Ratgeber in der Hildegard-Heilkunde. Was könnte man denn da urindiagnostisch auch schon als Frühinformation bei so einem Krankheitsbild heraussehen, Frau Dr. Deibel?
Das kann sein, dass man im Urin gar nichts sieht. Dass man wirklich da in dem Fall nur in dem Aderlassblut was sieht. Mhm. Also Allergien haben ganz viel mit der Darmflora zu tun. Und das ist ja so ein Teufelskreislauf. Das heißt, wenn Sie sich falsch ernähren oder sagen wir mal so üblich ernähren, wie wir das heute alle tun, dann wird der Darm, die Darmflora sich immer mehr reduzieren sozusagen. Wir brauchen bei Allergien, müssen wir wirklich zuerst mit dem Darm was tun, die Darmflora aufbauen. Ich würde Aderlass machen, entgiften übers Blut. Zweitens Bärwurz-Birnen-Honigkur machen, also diese Entgiftung über den Magen-Darm-Trakt. Das wissen wir auch in Zusammenarbeit mit dem medizinischen Labor, die Stuhlanalysen machen, dass die Bärwurz-Birnen-Honigkur hervorragend wirkt, um alle pathologischen Keime, um zu viel Pilzüberlagerung zu entfernen. Und dann will ich die Darmflora aufbauen. Erstens mit der Hildegard-Nahrung. Also wir brauchen wieder, was ich gesagt habe, den Habermus in der Früh mit den Bertram und Galgern drin. Wir brauchen die Dinkelkörner. Wir brauchen die Gemüsesorten wie Karotte, Brokkoli, Fenchel. Fenchel als Vitaminbombe sozusagen. Das werden Sie dann alles wieder vertragen. Sie müssen im Prinzip erst einmal die Reinigung übers Blut, dann die Reinigung über den Magen-Darm-Trakt und dann langsam schrittweise Kostaufbau. Kann ich Ihnen am Telefon jetzt nicht alles in 2 Minuten sagen, aber so wäre die Reihenfolge.
Ja. Klar, es sind auch nur Anregungen. Wir können eh keine Diagnosen stellen und schon gar keine Therapievorschläge hier machen im Radio, aber wir können Wegweiser aufzeigen. Ist Ihnen damit soweit geholfen,
erstmal
Frau Fischer?
Als Anregung ist es sehr schön. Vielen Dank.
Und auch hier, Frau Fischer, vielleicht auch nochmal der Tipp, Frau Dr. Deibel, man kann sich ja in die Bücher schon auch sehr gut einlesen und da schon mal ein Stück weit auch sich ein Grundwissen verschaffen und dann auch mit Hilfe der einzelnen Sendungen und was Sie als Fachleute sagen, schauen, ist es für mich passend oder nicht. Und natürlich immer mit Absprache, vielleicht auch mit dem Hausarzt, dem behandelten Naturheilkundler. Gut, jetzt sind wir schon am Ende jetzt unserer Sendung Urin, der gelbe Saft als Ratgeber in der Hildegard-Heilkunde. Am wichtigsten war Ihnen dabei zu sagen, dass die Frühwarnsymptome vielleicht auf eine Krebserkrankung, also die sogenannten Präkanzerosen, die man schon sehen kann im Urin, bevor es vielleicht Tumormarker im Blut gibt. Und was können jetzt denn nochmal so mögliche Therapiemöglichkeiten sein, wenn ich oder überhaupt die Lebensführung, wenn ich einer Krebserkrankung vorbeugen will und auch meinen Körper, den Tempel des Heiligen Geistes, einfach gut nähren möchte?
Genau, vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss. Also wenn man im Urin solche Zellen nachweist, behandle ich sehr gerne mit dem Wasserlinsenelixier, was man dann morgens und abends einnehmen muss, über 3 Liter so ungefähr als Kur.
Wie lange dann?
Bis die 3 Liter verbraucht sind. Mhm. Sie müssen immer morgens und abends ein Likörglas trinken. Mhm. Und insgesamt 3 Liter. Wie gesagt, es steht und fällt mit der Ernährung. Wir haben ja gehört, 40% der Krebsentstehung geht über die Ernährung. Das sehen wir immer noch nicht ernsthaft genug. Weil wir haben auch wissenschaftliche Erkenntnisse über die Inhaltsstoffe, zum Beispiel auch von Brokkoli oder Rosenkohl oder Fenchelgemüse. Da ist zum Beispiel ein Indol-3-Carbinol, das ganz toll Östrogene zum Beispiel auch wieder abbaut. Wir haben ja auch jetzt ganz häufig die Sexualkrebse wie Brustkrebs und Prostatazia und so weiter. Da kann man wirklich vorbeugen über diese Ernährung, speziell Fenchel, Brokkoli, Rosenkohl, aber auch Rosenkohl ist jetzt nicht typisch für Hildegard. Aber über die Karotten auch ganz wichtig. Die haben alle also wunderbare Inhaltsstoffe, um im Prinzip Krebs als Vorsorge zu, also dass man das gar nicht bekommt. Zum Beispiel auch diese ganzen roten Beeren, die roten Farbstoffe sind ganz, ganz, ganz wichtig im Obst. Das Anthocyan nennt sich das. Und die sind auch wieder besondere Stoffe in diesen Beeren, die Krebs vereiteln sozusagen. Oder das Vitamin P hat man vielleicht auch schon mal gehört, Permeabilitätsvitamin. Also das ist eigentlich ein Vitamin, was die Membranwände abdichtet, damit die Erreger gar nicht an den Zellkern können und ihn gar nicht attackieren können.
Also wir freuen uns jetzt, wenn wir den Johannisbeerstrauch Garten blüht und Früchte hat.
Genau, oder auch die Petersilie, Sellerie, Karotten, Kumarine sind dort drin, auch Antikrebsstoffe. Oder die Bioflavonoide in Kirschen, Brombeeren, Schwarz-Johannisbeeren. Also das Rhodanit im Dinkel, das Thiocyanat, das ist eine Vorstufe von der Blausäure. Also auch das ist alles in unseren Körperflüssigkeiten drin, zum Beispiel unserem Speichel, unserem Nasensekret. Sind diese Stoffe drin und wenn wir uns entsprechend ernähren, sind wir eigentlich von Natur aus sehr gut gegen den Krebs ausgerüstet. Also die Ernährung wirklich immer dran denken, 40%.
Also wir stimmen uns jetzt im Sommer auf die Beeren ein und wollen sie dann im Winter nicht missen und da kann man sie ja durchaus als Saft, als Therapeutikum kommen sie dann auf den Tisch, weil so ganz preiswert sind ja diese Früchte dann auch nicht.
Ja, genau.
Jetzt bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Dr. Deib, dass Sie meinen Fragen und auch den Fragen der Hörer so gut standgehalten haben. Danke, dass Sie auch Ihr breit gefächertes schulmedizinisches Wissen und auch Ihr Wissen aufgrund Ihrer Neuentdeckung der heiligen Hildegard von Bingen mit uns teilen. Und ich freue mich auf die nächste Sendung mit Ihnen. Alles Gute derweilen.
Ja, bis dahin. Danke.
Tschüss,
alles
Wiederhören.
Gute. Wiederhören.
Ja, und auch ein herzliches Vergelt's Gott. Dankeschön fürs Zuhören, fürs Dabeisein an alle Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie jetzt am Radio hören oder vielleicht später den Mitschnitt. Wenn Sie mal mit Frau Dr. Deibel telefonisch Kontakt aufnehmen möchten, gerne. Sie hat eine Sprechstunde eingerichtet, wo sie dann eine Telefonsprechstunde hält. Erkundigen Sie sich dazu in Ihrer Praxis. Und die Praxistelefonnummer, die gibt Ihnen sehr gerne der Radio Horeb Hörerservice. Die Telefonnummer vom Radio Horeb Hörerservice finden Sie auf der letzten Seite unseres Programmfaltblattes, das Sie wiederum in vielen katholischen Kirchen finden. Der Hörerservice hat die Nummer 08323 96 75 110. Radio Horeb Hörerservice, der beantwortet Ihnen gerne Fragen zur jeweiligen Sendung oder auch rund um Radio Horeb. Wir sind ja ein rein spendenfinanziertes Radio. Ihre finanziellen Zuwendungen sind ganz wichtig für uns, wenn Sie uns unterstützen möchten. Auch dazu gibt Ihnen der Hörerservice Auskunft und es gibt auch Möglichkeiten, Radio Horeb im Gebet zu unterstützen. Auch das sagt Ihnen gerne der Hörerservice. Danke für all Ihre Zuwendungen an dieser Stelle. Ja, gut, die Sendung können Sie herunterladen. Sie ist natürlich aufgezeichnet, kann als CD bestellt werden oder im Internet heruntergeladen werden. Unsere Homepage, das ist www.horeb.org. Ein CD-Mitschnitt schickt Ihnen gerne der Radio Horeb CD-Dienst zu. Die Rufnummer auch wieder in Immenstadt 08323 9675120. Auch diese Rufnummer finden Sie auf dem Programmfaltblatt. Wir haben einige Bücher für Sie zusammengestellt, Grundlagenbücher. Zum Beispiel gibt es ein neues Buch von Herrn Dr. Strelo mit dem Titel Krebs und Abwehrschwäche, Hildegard von Bingen, das Gesundheitsprogramm. Oder ein neues Buch auch, wie Frau Dr. Deibel mir gestern sagte, Die Kunst der Heilung nach Hildegard von Bingen. Da geht es um Aderlass statt Pillen. Auch ganz neu herausgekommen im Drömer Knauer Verlag. All diese Informationen finden Sie auch auf horeb.org. Ich bin Sabine Böhler. Haben Sie noch einen guten und reich gesegneten Tag. Auf Wiederhören.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 761 5515. Ich wiederhole 761 5515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.